Ethik und Ernährung, geht das? Welche Konsequenzen hat die Auswahl von Lebensmitteln? Was bedeuten sie für Umweltschäden, Tierwohl und Nahrungsmittelknappheit? Essen wird eine Frage der Weltanschauung und des Sozialprestiges. Dies hat Nestle in seiner Zukunftsstudie Wie ist Deutschland 2030 herausgefunden. Bei den Befragten spielen neben gesundheitlichen Aspekten nun auch ethische und ökologische Fragen eine wichtige Rolle. Auch ressourcenschonende Nahrungsmittel werden akzeptiert, etwa In-vitro-Fleisch, Algen oder Insekten. Diese müssen aber schon in vertrauten Formen serviert werden, etwa als Burger. Herzlich willkommen dazu in unserem Fonds im Fokus. Gemeinsam mit Walter Liebe von Pictet werden wir übers Essen und mehr sprechen. Walter Liebe ist live bei uns hier im Studio. Ein herzliches Grüß Gott, Walter.
Guten Morgen, schön, dass ich hier sein darf.
Du bist seit über 10 Jahren bei Pictet, verantwortest seit 2 Jahren als Head den Vertrieb in Deutschland. Jetzt darf ich Katharina Erhardt begrüßen. Sie ist Senior Analystin bei Fonds Consult Research. Ein herzliches Grüß Gott.
Hallo Michael.
Ich darf an dieser Stelle an euch beide übergeben. Bitte sehr.
Ja, vielen Dank nochmal an Michael Schmidt. Wir haben gerade von ihm gehört. Uns erwarten wirklich spannende Themen, ein sehr facettenreiches Thema. Ihr habt ja da so ein Faible für Themenfonds. Ich glaube, mehr als die Hälfte eurer Zuflüsse im letzten Jahr ging in reine Themenfonds. Was treibt euch da immer wieder als Haus an, solche Themen frühzeitig zu entdecken und wirklich investierbar zu machen?
Wir betreiben das thematische Investieren bereits seit Mitte der 90er Jahre und haben es in den letzten 25 Jahren immer wieder geschafft, neue Themen zu setzen, auch uns neue Dinge auszudenken und als Pionier auf den Markt zu bringen. Und wir machen das mit viel Passion und auch mit vielen Ressourcen. Und es ist bezeichnend, dass analog zu dem Erfolg von Themenfonds allgemein auch wir in den letzten 12 Monaten etwa, also seit dem Herbst 2020 bis heute, die Volumina von Themenfonds bei uns im Hause von Mitte 40 Milliarden Euro auf etwa 85 Milliarden Euro steigern konnten. Und das ist etwas, was uns bestärkt, und diesen Weg gehen wir gerne weiter.
Auch der Nutrition-Fonds ist ja so eine Erfolgsstory. Jetzt könnte man plakativ sagen, gegessen wird immer Nahrung. Bei euch steckt ja aber mehr dahinter. Dir war es ja auch im Vorfeld ganz wichtig darzulegen, es ist kein Agrarrohstofffonds. Ja, es geht also wirklich um Aktienunternehmen. Und ihr definiert das Thema ja doch auch ein bisschen breiter. Kannst du uns ein bisschen darlegen, was da für Säulen drin stecken?
Also die aktuelle Strategie, wie wir sie in dem Nutrition-Fonds fahren, den gibt es jetzt im Januar 2022, genau seit 5 Jahren. Also Anfang 2017 haben wir die Strategie umgestellt, nachdem wir vorher in der Tat eine Landwirtschaft, eine Agriculture-Strategie gefahren haben, die sich sowohl aus Umweltgesichtspunkten als auch aufgrund der Wertentwicklung nicht so bewährt hat und sie uns dazu gebracht hat, das Ganze umzuformulieren. Die neue Formulierung, die neue Sichtweise, die wir jetzt anwenden, ist die nachhaltige Zukunft der Ernährung. Das heißt, ein Fokus weg von einer alten Landwirtschaftsinterpretation hin zu einer gesünderen und umweltverträglicheren Sichtweise.
Was sind das so für Themen, die ihr da bespielt? Also so von den Oberthemen. Ihr geht ja auf die gesamte Wertschöpfungskette, glaube ich.
Die gesamte Wertschöpfungskette, ja, allerdings mit einem eindeutigen Fokus auf eine bestimmte Nische in der Ernährung. Das heißt, wir definieren alle unsere Themenfonds immer relativ breit. Das heißt, wir sind nicht in einer ganz engen Nische unterwegs, sondern wir bemühen uns, für ein großes Thema, die Zukunft der Ernährung, auch Unterthemen zu finden. Das hat auch ganz praktische Gründe, dass man es mit einer breiteren Definition auch schafft, ein Portfolio besser durch einen Konjunktur- oder Börsenzyklus zu navigieren. Das heißt, unser Thema Zukunft der Ernährung bezieht sich sowohl auf Agrartechnologie, auf die Verarbeitung und die Logistik von Lebensmitteln und zu Nahrungsmitteln selber. Aber alles mit einem Fokus darauf, diese ganze Wertschöpfungskette Ernährung nachhaltiger zu machen und zu einem niedrigeren ökologischen Fußabdruck zu führen.
Nachhaltigkeit ist ja ein großes Thema. Das hat mich überrascht, als ich eure Unterlagen auch zum ersten Mal angeguckt habe. Das würde man jetzt erstmal gar nicht damit in Verbindung bringen. Aber ihr zieht ja auch einen sehr, sehr starken Bezug zu den SDGs, zu den Entwicklungszielen der Vereinten Nationen. Wo findet ihr da Anknüpfungspunkte?
Das ist richtig. Wir sind in der Lage, die Auswirkungen unseres Portfolios auf die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen zu messen. Sie sind nicht Teil der Portfoliokonstruktion. Das heißt, wir optimieren nicht das Portfolio nach den SDGs. Aber durch die Definition unseres Anlagethemas erzielen wir eine positive Wirkung in einigen dieser Ziele der Vereinten Nationen für eine Verbesserung der Situation der Menschheit, beispielsweise die Beseitigung von Hunger oder die Schonung von Wasserressourcen oder eine nachhaltigere Produktion. Insofern eine positive Wirkungsrichtung ist beabsichtigt, die ist messbar, ist allerdings für uns jetzt kein Verkaufsaushängeschild für die Strategie, sondern die Themendefinition lebt so, wie sie ist.
Wir haben ja die bizarre Situation auf der Welt. Wir haben 800 Millionen Menschen, die nach wie vor hungern. Wir haben über 800 Millionen Menschen, die schwer adipös sind. Ihr gebt in euren Unterlagen an, 2 Milliarden Menschen, die keinen optimalen Zugang zu Nahrung haben und 2 Milliarden Menschen, die leicht oder schwer übergewichtig sind. Wie auch immer wir es definieren, irgendwie haben wir hier diese zwei Extreme. Und wenn wir jetzt aber mal ganz ketzerisch draufschauen, es ist genug da. Es ist genug für alle da. Und wenn das vor 200 Jahren jemand gesagt hätte, dass wir 8 Milliarden Menschen theoretisch ernähren können, hätte das vermutlich niemand für möglich gehalten. Bevor wir uns dem Problem zuwenden, die nach wie vor da sind, Frage an dich, wie haben wir das denn geschafft als Menschheit?
Also Innovation und Revolution gab es auch in der Landwirtschaft immer wieder. Die große Agrarrevolution fand etwa um die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg statt mit der Erfindung und der Verbreitung von Kunstdüngern, von synthetischen Düngern, die Ernteerträge stabilisiert hat, die sie massiv gesteigert hat. Und die Mechanisierung der Landwirtschaft, der Einsatz von Landmaschinen, von Traktoren, von Pflügen und so weiter, von Erntemaschinen, hat auch die Erträge optimiert. Das alles hat dafür gesorgt, dass wir diese Sorge, die wir noch vor gut 10 Jahren hatten, auch als wir die Ursprungsform des Fonds aufgelegt haben, einen Agriculture-Fonds, den Fokus unterschiedlich gesetzt hatten. Damals war das Credo für viele Landwirtschaftsfonds, wir werden eine sehr große Weltbevölkerung haben, über 10 oder 11 Milliarden, bei einer sinkenden nutzbaren Landfläche aufgrund von Versteppung und Wassermangel. Und wir müssen die alle satt bekommen. Und wenn dann auch noch in den Schwellenländern sich die Verbrauchsgewohnheiten ändern mit steigendem Wohlstand, mehr proteinhaltige Nahrung, das wird alles ganz schwer. Wir müssen auf Teufel komm raus produzieren. Das heißt, der Fokus war Intensivierung, Extensivierung von Landwirtschaft. Was viel zu stark aus dem Fokus geraten ist, ist der Nachhaltigkeitsgesichtspunkt. Das heißt, die planetaren Belastungsgrenzen. Sind wir nicht in der Lage, eine ausreichende Kalorienmenge auch mit geringerem Ressourceneinsatz zu erzielen?
Jetzt sind ja aber noch ein paar Probleme übrig. Also das, was du gerade geschildert hast, die bisherige Revolution eher bedingt durch mechanische und chemische Fortschritte, vielleicht kann man es so zusammenfassen, genau, hat ja auf der anderen Seite auch wieder neue Probleme verursacht. Welche sind noch übrig und wie kann man die adressieren?
Also die Auswirkungen durch diese Mechanisierung, auch die chemische Keule, die wir sowohl bei Düngereinsatz als auch bei Pestizideinsatz haben, sorgen dafür, dass wir Probleme mit Bodenverseuchung haben, mit Abwasser, mit Grundwasserbelastung und sowas. Diese Probleme sind allerdings mit heutigem Technologiestand auch alle lösbar. Das heißt, wir stehen gerade sowohl in der landwirtschaftlichen Produktion als auch bei allem, was dahinter hängt, bei der Verarbeitung von Lebensmitteln, bei der Logistik, das heißt beim Transport von Lebensmitteln vom Feld bis an den Teller, bei der Zusammensetzung von Nahrungsmitteln, sind wir jetzt in der Lage, nachhaltiger zu wirtschaften und trotzdem, also das heißt die Art und Weise, wie wir produzieren, zu verändern und trotzdem zu guten, gesunden Ergebnissen zu kommen, ohne dass nicht genug zu essen da ist. Klar, wir haben es immer noch mit vorherrschendem Hunger in der Welt zu tun. Diese 800 Millionen Menschen, die akuten Hunger leiden, sind kein Fortschritt gewesen in absoluter Zahl in den letzten 10 Jahren, durch Corona also noch deutlicher geworden. Aber prozentual ist ein geringerer Teil der Weltbevölkerung heute dem Hunger ausgesetzt. Wir betrachten die Beseitigung von Hunger primär als eine hoheitliche Aufgabe. Das heißt, von dem, was wir sprechen hier von Unternehmen, die Lösungen anbieten, um gewisse Herausforderungen im Nahrungsmittelbereich zu begegnen. Und das machen sie mit Gewinnerzielungsabsicht. Und ein Investor, der in eine Anlagestrategie Nutrition investiert, macht das nicht aus Philanthropie vordringlich, sondern auch, um damit Geld zu verdienen.
Jetzt hat Michael Schmidt vorhin auch schon so ein paar Beispiele genannt, was es da alles so für neue Themen gibt. Kannst du uns mal ein Beispiel aus dem Fonds nennen? Für eine Firma, die konkret ein Problem löst oder sich dem verschrieben hat.
Also um dem vorwegzuschicken, gerade findet eine Welle von Innovation statt im Lebensmittelbereich. Das heißt, in den letzten 30, 40 Jahren hat sich im Bereich Lebensmittel relativ wenig getan. Ja, es gab unterschiedliche Geschmacksrichtungen von Produkten, von Müslis, von Zuckerriegeln, von sonst was. Aber die große Revolution in der Zusammensetzung von Lebensmitteln, völlig neue Produktionsmethoden, völlig neue Zutaten, das passiert jetzt gerade. Und auch wenn wir dieses Beispiel Produktionsmethoden nehmen, ein Beispiel aus unserem Fonds ist ein norwegisches Unternehmen, das vertikale Farmen betreibt, Kalera heißt das. Das ist noch ein relativ junges Unternehmen, 2010 gegründet. Die betreiben große vertikale Farmen für Grünfutter, das heißt Salate, Kräuter und so weiter, in Städten, in Ballungsräumen. Und durch diese sehr effiziente Anbaumethode, die 95% Wasser spart und 100% der Pestizide einsparen kann, keine gentechnischen Saatgut braucht und so weiter, schafft man es, einen sehr positiven ökologischen Effekt zu erzielen, weil man mit dem Anbau von Salaten und anderen Grünpflanzen näher an den Verbraucher rücken kann und dadurch diese ganze Logistikkette vermeiden kann. Diese Unternehmen befinden sich noch im jungen Stadium. Es gibt eine Reihe von Projekten, die sie schon am Laufen haben. Aber man merkt, dass diese Technologie jetzt so weit ist, dass sie flächendeckend ausgerollt werden kann. Und nach unserer Auffassung sind diese Technologieführer die Gewinner von morgen, weil sie ein völlig neues Versorgungsmodell für urbane Räume bereitstellen können.
Das heißt, diese Firma, die du jetzt gerade geschildert hast, die vermindert auch die Transportwege. Ich glaube, das ist ja auch ein großes Problem, dass einfach auf dem Weg vom Feld bis zum Supermarkt, bis zu meinem Teller einfach schon viel kaputt geht, gerade Frischware, Obst und Gemüse. Und durch dieses näher ranrücken wird das also verhindert. Es reduziert also auch Abfälle.
Genau, also im Bereich Salate sagt man, dass es etwa 20% Schwund gibt vom Feld bis zum Teller. Insgesamt in der Lebensmittelproduktion wird etwa ein Drittel der angebauten Lebensmittel verloren auf dem Weg, bis sie tatsächlich in die Münder der Verbraucher kommen. Und das ist etwas, was sehr effizient sein kann, zu vermindern. Das heißt, alles, was nicht produziert werden muss, beansprucht keine natürlichen Ressourcen, kein Wasser, kein Dünger, kein Saatgut und so weiter. Die Vermeidung von Lebensmittelabfällen durch das Näherrücken an den Verbraucher ist eine sehr ökologische Herangehensweise.
Jetzt hast du ein kleines, junges Wachstumsunternehmen skizziert, hast gesagt, ja auch im Portfolio sind mehrere von solchen wirklich jungen, innovativen Ideen. Lass uns mal noch über einen zweiten Titel reden, der es inzwischen sogar in unseren DAX geschafft hat. Und als wir vor wenigen Wochen uns unterhalten haben, noch deutlich höher stand als heute. Das ist die Aktie von HelloFresh. Und jetzt habe ich heute Morgen mal reingeguckt und habe gesehen, oh, die hat sich seit unserem letzten Gespräch halbiert. Und das ist jetzt mal ein schönes Beispiel, dich zu fragen, wie reagiert das Fondsmanagement in so einem Fall? Erstens, was ist da passiert? Und zweitens, wie geht man jetzt mit so einem Investment-Case um, eine Aktie, die sich halbiert hat?
Solche Dinge passieren immer. HelloFresh ist ein Unternehmen aus Deutschland, 2012 gegründet, die Kochboxen über das Internet versenden. Das heißt, man kann sich über eine App in einem Abo-Modell, und das ist das Charmante an diesen Geschäftsmodellen, Mahlzeiten mit allen Zutaten und Kochanleitungen, die sehr nahrhaft sind, die sehr frisch sind, die sehr bekömmlich sind, nach Hause schicken lassen. Man kann mittlerweile aus 35 Rezepten wählen, auch vegan, auch vegetarisch. Es gibt eine eigene Logistikkette mit lokalen Zulieferern und man ist mittlerweile in 16 Ländern unterwegs. Also das ist ein Geschäftsmodell, was richtig abgehoben hat während der Corona-Pandemie, als wir alle zu Hause saßen und uns mit selber Kochen beschäftigten. Es gibt bei HelloFresh, man denkt immer, ein DAX-Unternehmen kann nicht so groß sein, Start-up relativ jung, 7 Millionen regelmäßige Kunden, die im letzten Jahr etwa 170 Millionen Mahlzeiten bestellt haben. Pro Portion kostet das so etwa 4,60 €. Sowas. Und da man immer mehrere für mehrere Personen und auch für mehrere Mahlzeiten bestellt, ist das ein sehr schönes, nachhaltiges Geschäftsmodell.
Jetzt hat die Aktie sich aber halbiert.
Ganz genau.
Und das, klingt toll,
das,
aber.
Und das sind Kursreaktionen, die immer wieder vorkommen, weil durch den Fortschritt den Impfbemühungen und auch mit der Erkenntnis beispielsweise, dass die Omikron-Variante von Covid sehr, sehr schnell um sich greift, aber nach heutigem Kenntnisstand leichter verläuft, hat man die Hoffnung, dass sich die Einschränkungen aus der Pandemie reduzieren. Und das bedeutet, dass wir weniger zu Hause eingesperrt sind, sondern wieder am öffentlichen Leben teilnehmen können. Und das hat pauschal dazu geführt, dass viele Aktien, die mit Stay at Home, nennt man das, also mit Einschränkungen wegen der Pandemie zu tun haben, jetzt nach Süden geschickt werden. Außerdem haben wir einen Zinsanstieg gesehen in den letzten 2 Monaten. Und für Wachstumstitel, für junge Unternehmen, ist ein Anstieg des Renditeniveaus immer eine Belastung, weil zukünftige Gewinne stärker abdiskontiert werden. Das ist jetzt eher technisch, aber sie kommen dann unter Druck und dann werden Gewinne mitgenommen.
Und wie ist das Fondsmanagement damit umgegangen?
Das ist der interessante Punkt. Wir verstehen unsere Themenfonds immer langfristig. Das heißt, wir reagieren bei den Titeln, die wir im Portfolio halten, wo wir das Geschäftsmodell gut kennen, wo wir es nachvollziehen können und wo wir von einem langfristigen, überproportionalen Wachstum ausgehen, handeln wir antizyklisch. Das heißt, wenn die Aktie sich sehr stark im Wert steigert, das haben wir bis zum November gesehen, wir haben eine Verdopplung des Aktienkurses gesehen im Laufe des Jahres 2021, wird die Position reduziert. Und wenn sie stärker zurückkommt, wird wieder hinzugefügt. Das heißt, wir haben die Gewichtung im Portfolio trotz sinkender Aktienkurse weiter erhöht. Das heißt, wir glauben an die Geschäftsmodelle und wir sind der Meinung, dass wir zukünftiges Wachstum billiger einkaufen können als vorher, weil wir über den typischen Analysezeitraum eines Analysten von einem Quartal, einem Jahr, 3 Jahren hinausschauen und den Bedeutungsgewinn dieser Unternehmen einschätzen können.
Also ihr geht nochmal über den Investment Case drüber, ihr überprüft, ob sich irgendeine von euren Annahmen geändert hat und wenn nein, dann kauft ihr in so einem Fall sogar nach, wie ihr jetzt gerade aktuell bewiesen habt.
Und das ist ganz typisch. Das ist nicht nur bei HelloFresh so, das war auch bei Calera so, das ist in anderen Themenfonds auch so. Und das ist eine Strategie, die kurzfristig wehtun kann, wenn es also einen Titel gibt, der weiter abgibt. Aber wir betreiben das thematische Investieren nicht für ein Quartal und in einem Kalenderjahr die Lichter auszuschießen, sondern wichtig ist, dass dieses Thema in 5 Jahren oder in 10 Jahren immer noch da ist. Und unsere Erfahrung war positiv mit dieser Vorgehensweise und das trägt also zum langfristigen Erfolg massiv bei.
Langfristiger Erfolg. Auch der Fonds hat ja gerade so die letzten 1,5 Jahre immens zugelegt. Liegt, glaube ich, aktuell bei 1,6 Milliarden. Wir haben uns ein paar Titel angeschaut. Ich glaube, auch die Bewertungen sind inzwischen schon auch auf einem ambitionierten Niveau.
Also das Fondsvolumen hat deutlich zugelegt. Vor 2 Jahren waren wir etwa bei 400 Millionen Euro. Jetzt sind wir bei 1,6 Milliarden, also eine Vervierfachung. Das ist bei thematischen Fonds nicht völlig ungewöhnlich. Ja, wir haben beispielsweise im letzten Jahr in einer Clean Energy und einer Umwelttechnologiestrategie jeweils über 2 Milliarden Netto-Mittelzuflüsse gehabt, in einem Fonds jeweils. Das heißt, sowas kommt schon mal vor. Was wir dabei sehen, ist, dass das Interesse an einer bewussteren Ernährung und an den Umweltauswirkungen der Ernährung massiv gestiegen ist. Das lief vorher immer so etwas unter dem Radar, ist stärker ins Bewusstsein gerückt. Man sieht das auch immer in der Abdeckung in der Presse. Das heißt, es gibt mehr Artikel darüber, man befasst sich damit mehr. Das ist also auch eine der direkten Auswirkungen aus der Pandemie. Zum Thema Bewertung. Die Bewertungen sind hoch, aber die sind traditionell hoch. Weil die Unternehmen, die dort drin sind, das sind überwiegend Unternehmen aus dem Sektor nicht zyklischer Konsum, die bestechen durch wiederkehrende Erträge. Ja, das heißt, Lebensmittel werden immer wieder verbraucht. Und wenn fleischlose Burger in den Markt kommen, dann werden sie häufiger gekauft. Das ist anders, als wenn man ein Gaskraftwerk baut, was einmal eine Milliardeninvestition ist. Und dann muss man darauf warten, dass irgendwann das nächste Gaskraftwerk gebaut wird. Wiederkehrende Erträge schaffen Gleichmäßigkeit. Und das mag die Börse und das belohnt sie mit hohen Bewertungen. Das heißt, ein Bewertungsaufschlag von etwa 30% gegenüber dem Gesamtmarkt hat es immer gegeben. Die Bewertungen sind durchaus stramm, teilweise durch Kurssteigerungen und teilweise durch einen Sondereffekt, den wir im letzten halben Jahr gesehen haben, nämlich einen massiven Anstieg der Inputkosten, das heißt der Rohstoffpreise, die erst mit einiger Verzögerung auch in den Endproduktpreisen weitergegeben werden können. Das ist für uns kein Alarmsignal. weil die Gewinnmargen nur kurzfristig belastet werden. Die Preise werden dann später erhöht, das heißt die höheren Kosten weitergegeben. Die Aktien werden teilweise abgestraft, siehe HelloFresh. Man kann das auch bei anderen innovativen Unternehmen sehen. Aber das ändert an den langfristigen Wechsel der Verbrauchsmuster und der Innovation ändert das überhaupt nichts, sondern das schafft eigentlich neue Einstiegsmöglichkeiten.
Und letzte Frage von meiner Seite. Du bist ja in der glücklichen Position, dass du echt viele spannende Themen hast, über die du berichten darfst. Ich habe den Eindruck, dieses begeistert dich besonders. Was ist es, was es für dich so begeisterungsfähig macht?
Also das Faszinierende an der Ernährung und der Zukunft der Ernährung ist, dass wir uns so gefühlt an einem Wendepunkt befinden. Es passiert sehr viel. Auch große Lebensmittelkonzerne haben massiv in ihr Produktportfolio investiert. Das heißt, sie sind innovativer geworden. Sie verkaufen ungesunde Bestandteile ihres Produktportfolios, also zuckerhaltige Ware, zuckerhaltige Getränke, Süßwaren und sowas werden verkauft und man investiert in neue Zutaten, in neue Rezepturen. Es gibt ganz neue Dinge, die man essen kann. Ja, beispielsweise der Kilopreis von im Reagenzglas gezüchteten Fleisch hat sich seit 2014 von $250.000 auf $80 reduziert und ist damit noch teuer, aber erwerbbar. Und ich sehe bei mir selbst, dass ich mehr als früher bereit bin, Dinge auszuprobieren. Ich probiere solche Sachen. Vor etwa 3 Jahren haben wir uns mit meiner Familie einen Vertical Farming Schrank gekauft, der von einem Startup hier in München produziert wird, in dem man auch Salate und Kräuter in einem Haushaltsgerät anbauen kann, in einem geschlossenen System. Pestizidfrei, düngerfrei, völlig biologisch und das schmeckt sensationell gut. Das heißt, es begeistert mich, weil ich selbst mich darauf eingelassen habe, neugierig zu sein und stelle fest, im gesamten Bekanntenkreis und auch in der beruflichen Ebene, es wird ausprobiert, es findet eine Bewusstseinsänderung statt. Und das ist etwas, was sich aus meiner Sicht früher oder später auch in besseren Kursentwicklungen auch niederschlagen sollte.
Du hast es so schön genannt, ein Wendepunkt in der Ernährung, an dem wir möglicherweise stehen. Gegessen wird immer, das ist ja so ein Schlagwort, was ihr auch über den Fonds manchmal geschrieben habt, aber morgen vielleicht ganz anders als heute.
Und viel besser, genau.
Und viel besser. Walter, vielen Dank für das Interview und für die Einblicke in dieses wirklich spannende Thema.
Dankeschön, dass ich hier sein durfte.
Ja, und damit zurück zu uns hier nach München bzw. nach Frankfurt. Und wir kommen jetzt zum wichtigsten Teil der Veranstaltung, nämlich Ihre Fragen. Und wir haben heute eine Rekordzahl an Anmeldungen. Vielen Dank dafür schon mal. Vielen Dank für das Interesse am Thema. Und nutzen Sie unten das Fragenfenster, die Chance zu nutzen, Walter Liebe direkt zu kontaktieren, Fragen zu stellen, die wir dann gemeinsam noch erörtern können. Und wir werden das ein bisschen sammeln. Und alles, was gegebenenfalls übrig bleibt, Walter, stehst du ja sicherlich dann auch anschließend noch zur Verfügung. Und während Sie sich sortieren und sammeln, hätte ich gleich mal noch eine Frage, Walter. Und zwar habe ich die Tage wirklich zufällig in der Financial Times einen sehr langen Artikel gelesen über ein Thema, was du jetzt auch in dem Interview mehrfach angesprochen hast, nämlich das Thema künstliches Fleisch. Und der Artikel, für alle, die ihn vielleicht lesen wollen, hieß eher kritisch: Has the appetite for plant-based meat already peaked? Und in dem Artikel wird schon drauf eingegangen, naja, man probiert sowas gern mal aus, aber eigentlich ist die Nachfrage jetzt vielleicht gesättigt. Und es wird sogar ketzerisch gesagt, wenn man einmal auf den Beipackzettel guckt, was da alles drin ist, die meisten kaufen es dann doch kein zweites Mal. Jetzt habt ihr ja einige Firmen drin im Fonds, die genau da von diesen Entwicklungen profitieren sollen. Was wäre da deine Antwort?
Ja, vielen Dank, Katharina, und ein herzliches Grüß Gott auch aus Frankfurt. Schön, dass ich heute mit dabei sein darf. Ja, das ist ein Beispiel, das wir auch in unserem Portfolio haben. Dieser Artikel in der FT hat den Produzenten Beyond Meat aufgegriffen. Diese Firma war sehr innovativ unterwegs, weil sie Fleischersatzprodukte aus Erbsenprotein herstellen. Und diese haben also mittlerweile auch eine ganze Reihe von Supermärkten bis hin zu Rewe und Co. Einzug gehalten, auch in die Gastronomie Einzug gehalten. Und der Artikel, der merkt an, dass nach einer anfänglichen Experimentierphase ne, mit also quasi exponentiell steigenden Verbrauchszahlen, dass so, sich so etwas beruhigt hat. Ja, durchaus. Also dem kann man nicht widersprechen. Und es kann auch sein, dass eine ganze Reihe von den Kunden, die das mal probiert haben und gesagt haben, entweder B, es schmeckt nicht, oder die es nur gekauft haben, um sich selber zu bestätigen, dass das nichts taugt im Vergleich zu richtigem Fleisch, dass die es dann auch nie wieder tun, da sie sich in ihrer Meinung bestärkt fühlen. Ich sehe das nicht als Widerspruch an. Ja, dass dieser Reiz des Neuen und das ausprobieren wollen, weil es das tatsächlich mal bei Aldi gab oder bei Rewe gab, dann stürzt man sich drauf und brät das mal. Der positive Effekt, den ich dabei sehe, ist, durch diese Markteinführung von Beyond Meat und auch durch andere Konkurrenten in aller Welt, haben wir eine Art Pflanze gesät im Bewusstsein der Verbraucher. Das heißt, es gibt diese Alternativen, die sind erwerbbar. Die werden sich nicht exponentiell oder auch überproportional durchsetzen und in kürzester Zeit allen Fleischkonsum ersetzen. Das ist ja auch Quatsch zu glauben. Es geht um einen schrittweisen Bewusstseinwechsel. Und was man auch sehen kann, ist, dass sich Verbraucherverhalten wirklich nur sehr graduell ändert. Und wenn wir zu einem Verhalten kommen, dass man einmal die Woche, mehrfach die Woche auf Fleisch verzichtet, um ein Fleischersatzprodukt auf den Teller zu bringen, dann ist schon sehr viel Positives erreicht. Man muss bei dieser ganzen Story Veränderung der Ernährung und nachhaltige Ernährungsproduktion immer davon ausgehen, nicht jeder macht das komplett und nicht jeder hat auch die finanziellen Mittel, voll auf Bio- und Fleischersatzprodukte umzustellen. Das ist teilweise auch eine soziale Herausforderung, aber irgendjemand macht den Anfang. Und der Wechsel im Denken erfolgt im Kopf. Und das und für uns ist dieser Bewusstseinswechsel der Wachstumspfad für die Zukunft. Die Börse hat ganz brutal drauf reagiert. Sie hat nämlich die Aktie von Beyond Meat und Co. gehypt. Ja, die haben sich vervielfacht und haben seit dem Top dann auch mal 70% wieder abgegeben. Das ist eine Kursentwicklung gewesen, die wir eigentlich gar nicht gut finden. Weil unsere Themenfonds, anders als jetzt bei aggressiveren Häusern, nicht auf den Verdoppler oder Verdreifacher aus sind in kürzester Zeit, sondern auf langfristigen, gleichmäßigen Entwicklungslinien. Und die vorherige Kursexplosion ist uns eher unwohl, weil sie den Blick dafür etwas verstellt, dass sich tatsächlich langfristig etwas ändert. Und in diese Diskussion kommen wir jetzt gerade rein. Auch die FT ist nicht davor gefeit, das Ganze immer kritisch zu hinterfragen, insbesondere wenn die Kurse auch mal wieder in den Keller gehen. Dann wird also das gesamte Businessmodell in Frage gestellt, sehe ich nicht als problematisch an, weil wir sehen wirklich Wachstumszahlen in einer fleischlosen Ernährung.
Hier sind jetzt einige Fragen reingekommen zum Thema Team und da sind wir jetzt auch in unserem Gespräch noch gar nicht drauf eingegangen. Ich versuche es mal so ein bisschen zu bündeln. Also so einerseits ist so ein Aspekt jetzt, wenn der Fonds so stark gewachsen ist, was macht ihr denn da mit eurem Team? Wächst es dann praktisch gleichermaßen mit? Und so eine andere Richtung ist, was braucht es denn da eigentlich überhaupt für Köpfe, um so Themen zu managen? Das ist ja doch ein sehr vielschichtiges Thema, wie wir gehört haben.
Ja, also was man aus unserer Sicht immer braucht, ist ein spezialisiertes Team. Wenn man Themenfonds managt und der Meinung ist, man kann mit zwei Fondsmanagern die ganze Bandbreite von Robotik über Biotechnologie, über Ernährung, über Premium-Marken in einem beherrschen und die dahinterliegenden Industrietrends einschätzen, dann wird das sehr sportlich. Ja, also die für uns wichtige Entscheidung war schon vor vielen Jahren, spezialisierte Investmentteams für jedes Thema auszuwählen. Und wir haben also im Bereich Nutrition haben wir ein zweiköpfiges Portfolio-Management-Team aus einer Lead-Managerin, die nennt sich Maisa Al-Midani, und einem Co-Manager Alex Hausen, die alle zwischen 10 und 15 Jahre währende Investment-Erfahrung haben. Alex Hausen beispielsweise hat auch einen industriellen Hintergrund, weil er vorher bei Nestlé gearbeitet hat. Also das machen wir immer wieder, dass unsere Fondsmanager sowohl aus Finanzexperten rekrutiert werden, als auch aus Industriespezialisten. Wir werden das Team da der Fonds größer wird und die zu verwaltenden Mittel auch größer werden, werden wir im Laufe der Zeit auch vergrößern. Allerdings sind sie auch eingebettet in ein etwa 50-köpfiges Themenfonds-Team, wo sie auch ausreichend Diskussionsmöglichkeiten haben. Und abschließend ein besonders wichtiges Instrument als Sparringspartner ist ein wissenschaftlicher Fondsbeirat, der bei uns für jeden Themenfonds besteht, der aus Experten der Industrie, aus Regulatoren, aus Wissenschaftlern besteht und die nicht so Einzeltitel diskutieren, sondern die großen Entwicklungen in dem jeweiligen Anlagethema, also in der Zukunft der Ernährung, mit den Fondsmanagern regelmäßig zweimal im Jahr diskutieren. Und dort gewinnen sie viele Einblicke in das, was sie gerade tut.
Okay, also viele verschiedene Blickwinkel, die hier an dem Fonds beteiligt sind. Ein aufmerksamer Teilnehmer hat gerade angemerkt, die HelloFresh-Aktie, die da ja wieder gestiegen war, wenn wir denn das Interview aufgezeichnet hätten. Also was du gerade da im Interview gesagt hast, scheint sich ja schon zu bewahrheiten.
Ja, aber es ist ganz schwer, diese kurzfristigen Bewegungen zu kommentieren. Ja? Also als wir das erste Vorgespräch hatten im November, hat HelloFresh gerade die Quartalszahlen vom dritten Quartal berichtet mit 60% Wachstumsraten. Die Aktie ist also dann nochmal, hat einen Freudensprung von 18% gemacht, hat sich seitdem halbiert. Jetzt haben wir eine kleine Gegenbewegung, weil insgesamt die Aktienmärkte wieder gedreht haben in den letzten paar Tagen. Auch Wachstumsaktien haben einiges wieder aufgeholt. Ich würde das nicht überbewerten. Ja, das Thema, was zurzeit die Märkte sehr stark bewegt, ist, sind Wachstumsaktien werthaltig und sind bei steigenden Renditen alles, was irgendwie im weiteren Sinne mit Wachstum assoziiert wird und insbesondere bei jungen, dynamischen Unternehmen, ist das Ganze noch zukunftsfähig. Und das führt zu einem massiven Abverkauf. Und jetzt sehen wir zurzeit die technische Gegenreaktion. Was wir immer wieder durch verschiedenste Börsenzyklen hindurch predigen, ist, dass früher oder später ein intaktes Wachstumsmodell innerhalb eines Themas, ob das jetzt Robotik ist, ob das Nutrition ist oder sogar das Wasserthema ist, früher oder später werden sich Gewinnwachstumsraten von Unternehmen durchsetzen. Das wird volatil bleiben. Der innovativere Teil in unserem Portfolio, also die HelloFresh, Kaleras und so weiter, die haben schwer auf die Mütze bekommen. Die haben sich jetzt kurzfristig mal wieder ein bisschen erholt. Die sorgen für Volatilität. Auf der anderen Seite haben wir einen sehr anders gelagerten Teil im Portfolio, nämlich etablierte Lebensmittelkonzerne, die deutlich stabiler waren, auch in der Abschwungbewegung. Und es ist immer die Frage für den Fondsmanager, wie er die Schwerpunkte setzt. Und wir haben es eben am Beispiel HelloFresh ja im Interview schon mal angedeutet. Wir neigen dazu, antizyklisch vorzugehen. Das heißt, das aufzustocken, was wir gut finden, was überproportional abgestraft wurde. Man ist damit häufig auch zu früh dran. Ja, man trifft nicht den perfekten Wendepunkt, aber diese Überzeugungen werden auf Sicht der nächsten Jahre sich hoffentlich auszahlen.
Ich habe noch eine Frage, Walter. Nachdem du so begeistert warst mit deinem Kräuterschrank, habe ich mir das auch mal angeschaut. Aber es ist doch auch so, ich brauche das dann wieder unheimlich Strom. Also ich habe Gott sei Dank zwar einen kleinen, aber Garten und habe mir dann auch vor 2 Jahren ein Hochbeet angelegt mit Kräutern, die dann aber leider letzten Sommer den Schnecken zum Opfer gefallen sind. Also es ist ja immer das Problem, entweder die Schnecken fressen es, das Wetter spielt nicht mit, oder man hat es auf der Küchenbank, die Kräuter, man kennt es mit dem Basilikum, der da immer so vor sich hin trocknet und dann durch das nächste Stöckchen ersetzt wird. Aber wenn ich mir diesen Schrank anschaue, ich habe geguckt, irgendwie Miele 2000 Euro und dann brauchst du ja auch immer solche Pflanzabos oder Kräuterabos. Ist das Ganze energetisch dann so wirklich toll?
Also nochmal zur Wiederholung, dieses Modell, was ich mir damals angeschafft habe, das ist ein Produkt, das sich Plant Cube nennt, von einem Münchner Startup namens Agrilution, die mittlerweile zur Miele-Gruppe gehören. Und ich habe damals, da wir den Gründer kennen und ich schon mich in der Gründungsphase schon mit ihm unterhalten habe, habe ich eines der Vorserienmodelle mir zugelegt. Ich glaube, das war der Schrank Nummer 10 oder sowas, denn die überhaupt, so, die wurden damals noch manuell zusammengeschraubt im Keller dieses Münchner Büros. Und die waren relativ teuer und funktionieren allerdings wunderbar. Um auf deine Frage zu kommen, der Stromverbrauch ist so wie bei einer Tiefkühltruhe im Jahresstromverbrauch. Ich weiß nicht, wie viel das sind, 240 Kilowattstunden oder sowas. Mhm. So um den Dreh, ich weiß es nicht mehr auswendig. Also ja, es verbraucht Strom, aber es verbraucht sehr wenig Wasser. Es ist witterungsunabhängig, da das ja mit in einem geschlossenen System, Bewässerung und so weiter, mit LED-Beleuchtung, die also Tageszeiten simulieren und die also innerhalb auch des Wachstumszyklus für optimale Wachstumsbedingungen sorgen. Das Zeug gelingt quasi immer. Und Teil des Geschäftsmodells und das Clevere an diesem Geschäftsmodell ist, dass Agrilution Saatmatten für diesen Plant-Kühl produziert, die immer wieder nachgeordert werden müssen. Und dadurch wird aus einem, das ist die ganze Story von Nutrition, wiederkehrende Erträge. Man kann diese Saatmatten bestellen, verschiedenste Zusammensetzungen, entweder Rucola oder Tatsoi oder Romanesco-Salat oder auch Gewürzmischungen. Und die setzt man da ein und in zwischen 10 und 20 Tagen, je nach Produkt, sind dann 9 Felder pro Ebene, 2 Ebene, kann man sich das zusammenstellen, kann man es abernten, diese Saatmatte in den Biomüll werfen, das neue einsetzen. Das ist ganz schön kostspielig. Ja, das ist also nichts, um den Hunger in der Welt zu lindern, sondern das ist also schon super lecker, super gesund, bio, kostspielig. Aber mittlerweile haben wir von Max Lössl, dem Gründer, gehört, dass man kurz davor ist, ein Modell einzuführen, was nicht mehr 3.000, also die ersten Sachen 3.000 Euro kosten, sondern 799 Euro. Und damit kommt man schon in den Bereich, der für den interessierten Familienvater oder den Großstadt-Hipster denkbar ist. Ja, das ist also, das ersetzt nicht das Hochbeet oder das große Beet im Garten, aber es macht irgendwie Spaß. Also es war für mich auch so ein Experimentierfeld, was macht man mit einer Lösung, die noch gar nicht auf dem Markt war zu der Zeit.
Also wird bald jeder von uns so ein Teil in der Küche oder im Keller, ist ja unabhängig, wo ich das stehen habe, es braucht ja dann auch kein Tageslicht, oder?
Nein, nein, das sind mit LED-Leuchten gesteuert und das Ganze ist mit WLAN vernetzt und das wird also so optimal die Beleuchtung ausrichten, dass für jede Lage für den jeweiligen Teil im Wachstumszyklus die idealen Bedingungen herrschen, um viele Vitamine und viele Mineralien zu produzieren.
Spannend. Und keine Schnecken.
Es sei denn, sie werden von außen reingesetzt.
Genau. Danke. Katharina, habt ihr noch Fragen sonst?
Ich glaube, für den Moment haben wir keine weiteren Fragen und ansonsten blenden wir auch nochmal Walters Kontaktdaten ein für alles im
Nachhinein. Genau. Prima. Dann denke ich, Walter, noch ein Schlusswort?
Ja, wir haben in den letzten Wochen einiges an ruppigen Bewegungen am Markt gesehen. Davon waren alle unsere Themenfonds betroffen, auch das Nutrition-Thema. Wir finden es nach wie vor hochspannend, weil, ich habe es im Interview auch angedeutet, wir sehen, dass sich einiges verändert. Es verändert sich technologisch was, Innovation findet statt. Es findet ein massives Umdenken statt bei den Verbrauchern. Und das ist eigentlich eine ideale Zutat auch für einen guten Kurserfolg. Wenn ein Thema in den Mittelpunkt rückt, das ist selten negativ gewesen.
Prima. Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei euch, liebe Katharina, lieber Walter. Hat Spaß gemacht. Lieben Dank auch Max von der Technik. Ja, vielen Dank auch unseren zahlreichen Teilnehmern, die jetzt bis zum Schluss auch bei uns geblieben sind. Ich denke, das Thema ist sehr spannend. Wie gesagt, Sie finden auch alles nochmal Video, Podcast, Porträts auf dem Partnercenter von PIKT auf fundresearch.de. Auch die Kontaktdaten, wenn Sie noch nähere Informationen wollen. Ja, guter Übergang. Wir haben ja jetzt dann viel über Ernährung gesprochen. Morgen geht's weiter und zwar mit Bonafide. Da ist Marco Bärweger im Studio, der mit Katharina eben auch ein Interview geführt hat, zum Thema The Blue Revolution, die Bedeutung der Ozeane. Bestimmt spannend, sollten Sie sich noch nicht angemeldet haben, können Sie das gerne noch nachholen. Sie wissen, wo Sie die Informationen finden. Wir würden uns freuen, wenn Sie morgen wieder mit dabei sind. Ja, dann bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit, wünsche Ihnen noch einen schönen, erfolgreichen Tag. Danke euch auch nochmal, allen Beteiligten. Dann bis morgen.
Bis morgen. Tschüss.
Danke. Und Grüße aus Frankfurt.
Danke, zurück.